Sarah, QueerMed ist vor knapp 2 Jahren online gegangen. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg kurz mal erzählen, wie es dazu kam, dass du die Seite ins Leben gerufen hast.
Gerne. Also genau, Mai 2021 ist die Seite jetzt live gegangen, also hat jetzt auch schon sein 2-jähriges. Die Idee dahinter war relativ spontan entstanden durch Instagram. Da bin ich damals, Anfang des Jahres 2021, bin ich auf QueerMed Österreich gestoßen. Und da dachte ich mir halt auch direkt so, ja okay, wie cool ist das? So gibt's sowas in Deutschland. Habe mich damals halt mit Julius von QueerMed Österreich in Verbindung gesetzt, habe ihn halt gefragt, wie das halt bei ihm funktioniert und ob er halt ein Äquivalent in Deutschland kennt. Er hatte das verneint und hat halt höchstens aus seinem Erfahrungsbereich auf Gynformation verwiesen, was ja ein Hamburger Kollektiv ist und sich aber nur auf gynäkologische Praxen fokussiert. Mit denen war ich dann auch in Kontakt, habe mich ausgetauscht und habe halt den Wunsch geäußert, ich würde gerne was haben, was queerfreundlich ist und auf alle Fachbereiche. Darüber hinaus spreche ich natürlich im ersten Moment von Queerfreundlichkeit, aber diese ganzen Diskriminierungsfaktoren, die noch dazukommen, wie Fettfeindlichkeit, Rassismus, Ableismus, diese ganzen Faktoren haben auch von Anfang an immer mitgespielt, auch wenn der Name vielleicht einfach nur übertragen worden ist vom österreichischen Projekt. Und nachdem ich halt den Input von beiden Projekten hatte, habe ich mich dann halt dran gesetzt und habe im Internet geschaut, wie baue ich eine Webseite. Und habe mich dann so knapp 3 Monate dran gesetzt, habe geguckt, wie das alles funktionieren würde. Auch so rechtliche Sachen abgefragt, dann nochmal vorher, wie der Fragebogen aussehen soll. Und dann hatte ich es Ende Mai 2021 dann live gestellt, auf Instagram so privat erstmal so verkündet, so hey, es gibt das. Ja, und dann ist es halt hochgegangen.
Also ganz viel Arbeit, die du da reingesteckt hast, zwar mit der Unterstützung von Menschen, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit dir geteilt haben, aber größtenteils eben doch alleine und das ja ohne, dass du mit der Plattform Geld verdienst. Was hat dich denn angetrieben, das zu machen? Also warum war es dir wichtig, dass es so eine Seite auch in Deutschland gibt?
Also zuvor war ich auch schon bei verschiedensten Angelegenheiten immer ehrenamtlich tätig, also jetzt vom Wahlvorstand zu irgendwie Holocaust-Überlebende begleiten in Schulen und sowas. Und mir war das halt auch immer wichtig, da halt so einen Beitrag zu leisten, klingt ein bisschen abgehoben, aber halt schon die Leute um einen herum so ein bisschen zu unterstützen oder halt auch so ein bisschen Zugänge möglich zu machen. Aber ja, dieser Antrieb ist halt immer noch, Leuten zu helfen, wo ehrlich gesagt einfach das System, die Gesellschaft, die Gesetzgebung, die Medizin, die Therapie, die Psychologie einfach versagt, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Ja, und solange das halt nicht läuft, müssen wir uns halt irgendwie helfen.
Wie äußert sich denn für dich dieses Versagen jetzt speziell in der Medizin? Woran machst du das fest?
Also wenn es so viele verschiedene Studien gibt, also auf die verweise ich auch gerne, wenn ich zu Vorträgen eingeladen werde, von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, vom Afrozensus, von der Deutschen AIDS-Hilfe, gibt es überall verschiedenste Studien, wo in verschiedenen Kontexten Leute erzählen, dass sie Diskriminierung erfahren haben. Und da sieht man einfach, dass der Kontext komplett unterschiedlich ist. Entweder halt eben von rassistischen Mikroaggressionen, also so mikroaggressiven Äußerungen seitens Praxispersonal oder generell ÄrztInnen, TherapeutInnen, von Queerfeindlichkeit, von eben fehlenden Zugängen, also diese fehlende Teilhabe. Ich meine, wie viele Praxen haben Zugänge für RollstuhlfahrerInnen? Also wenn ich überlege bei meinen eigenen Praxen, ich glaube, eine Praxis aus meinem sozusagen Set an ÄrztInnen, eine Praxis hat einen Aufzug. Und das ist halt so krass einfach, so wie vielen Leuten einfach dann auch der Zugang zu respektvoller und sicherer Medizin verwehrt wird.
Im schlimmsten Fall haben betroffene Personen also einfach gar nicht die Möglichkeit, zu ÄrztInnen oder TherapeutInnen zu gehen und dementsprechend keinen Zugang zu medizinischer Grundversorgung. Du hast jetzt ganz verschiedene Formen der Diskriminierung angesprochen und eben auch schon gesagt, der Anspruch von QueerMed ist ein intersektionaler. Das heißt, es geht nicht nur darum, queeren Menschen bei der Suche nach queerfreundlichen ÄrztInnen zu helfen, sondern eher um eine Unterstützung bei der Suche nach vielseitig diskriminierungssensiblen Praxen. Was würdest du denn sagen, macht eine solche Praxis aus?
Also in erster Linie natürlich am wichtigsten innerhalb der Praxis oder Klinik guter Anteil an Selbstreflexion, also wissen, okay, und diese Anerkennung, hey, es gibt diese rassistischen, diskriminierenden Strukturen überall, und das erstmal erkennen, auch bei sich selber natürlich auch anfangen und schauen so, okay, habe ich mich in meiner Vergangenheit diskriminierend in irgendeiner Weise gegenüber PatientInnen verhalten? Darüber hinaus gibt es dann so verschiedene andere Stellen, wo man halt ansetzen kann, um sozusagen ein sensibilisiertes Mindset, also eine sensibilisierte Verhaltensweise an den Tag zu legen. Also von irgendwie, wie ist die Webseite gestaltet? Welche Personen benutzen die Ärztinnen und Praxen auf ihren Bildern? In welchen Sprachen ist die Webseite verfügbar? Wie finden sich Leute zurecht, die vielleicht nicht Deutsch sprechen oder vielleicht die einfache Sprache benötigen? Was ist mit Leuten, die sich vorab informieren müssen, wie die Zugänge sind, sprich auch wieder Barrierefreiheit? Darüber hinaus, was für Auslegematerial gibt es auf der Praxis? Ist das alles beispielsweise bei gynäkologischen Praxis, ist das alles nur um die cis-heteronormative Frau gedreht oder gibt es halt auch andere Sachen? Werden sowas wie Pronomen abgefragt, gewünschte Anrede? Dann darüber hinaus eben auch die eigene Ausbildung oder Fortbildung so ein bisschen hinterfragen. Ich meine, da gibt es halt auch schon sehr viel an Fortbildungsmöglichkeiten, sowohl im medizinischen als auch im therapeutischen Bereich in verschiedensten Ausrichtungen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und natürlich dieses ganze Thema so aktives Allyship. Also Allyship kann man sich nicht so wie so eine Regenbogenflagge irgendwo vor die Praxistür kleben und dann ist alles gelöst, sondern wie gehe ich aktiv um das Thema um?
Um sensibler für verschiedene Formen von Diskriminierung zu sein, können Praxen also an ganz vielen unterschiedlichen Stellen ansetzen. Einen Überblick darüber können Ärztinnen und Therapeutinnen ja auch auf QueerMed finden. Da gibt es neben der Suchfunktion ja auch ganz viele andere Informationen für Praxen und auch einen Leitfaden. Trotzdem steht die Suche nach diskriminierungssensiblen Ärztinnen und Therapeutinnen im Vordergrund. Und genau über die würde ich jetzt auch gerne mit dir sprechen, Sarah. Vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Einblick in den Suchprozess geben. Also angenommen, ich suche jetzt nach einer Ärztin und gehe auf die Seite. Wie läuft das dann ab?
Genau, also wenn du jetzt beispielsweise auf der ärztlichen therapeutischen Suche wärst, da gibt es eben eine Suchmaske, wo dann aktuell nach 5 Kriterien gefiltert werden kann, nach Stadt, nach Fachbereich, Besuchsgrund, Barrierefreiheit und Sprache. Und da sucht man sich das eben aus. Beispielsweise jetzt in Köln suche ich eine gynäkologische Praxis, die Erfahrung hat, weiß ich nicht, mit dem Thema Kinderwunschberatung oder auch die Abtreibung. Ich brauche aber jemanden gerne, der irgendwie Englisch spricht, für die Personengruppen irgendwie queer, trans etc. Und dann kommt es dann halt raus, solange die Kriterien alle erfüllt sind, werden dann halt die Ergebnisse angezeigt und dann werden weitere Informationen geliefert, die dann alle von PatientInnen freiwillig abgegeben worden sind. Also im Umkehrschluss so ein kurzer Recap, wie die Empfehlungen funktionieren. Verpflichtend ist nur die Adresse, wo die Praxis oder Klinik sich befindet. Und welche Krankenkasse bezahlt werden, gesetzlich, privat, selbstzahlende, alles andere ist freiwillig. Und dann sind da oft halt mehrere Informationen, eben für welche Personengruppe die Empfehlung ausgesprochen wurde und dann entsprechend Zusatzinformationen, wie wurde für irgendwas bezahlt, extra noch, was die Kasse nicht übernimmt, ist irgendwas besonders positiv aufgefallen, solche Sachen.
Und diese Empfehlung von Menschen, die positive Erfahrungen gemacht haben, auf denen basiert QueerMed ja auch. Das heißt, die sind ganz wichtig für das Verzeichnis. Wenn ich jetzt selbst in einer Praxis war und sage, ich habe mich da total wohlgefühlt und würde die gern weiterempfehlen, dann kann ich das ja auf der Webseite machen und einen entsprechenden Fragebogen ausfüllen. Gibt es da irgendwas, was ich beachten sollte, wenn ich meine Empfehlung abgebe?
Das Wichtigste natürlich, nur die Empfehlung für sich selber abgeben. Also es gibt bei diesem dreiteiligen Fragebogen am Ende diesen Bereich, wo dann die Personengruppen, zu denen man sich zugehörig fühlt, angeklickt werden können. Das sind halt mittlerweile über so 30 Zugehörigkeiten. Da vielleicht nicht alles anklicken. Also sich ein bisschen reflektieren, okay, als was, wer bin ich und für wen kann ich wirklich die Empfehlung abgeben? Also ich kann jetzt nicht als weiße Person für eine schwarze Person oder eine muslimische Person eine Empfehlung abgeben. Also es gibt einfach gar keinen Sinn. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wenn die Person, die die Empfehlung abgibt, sich wohl damit fühlt, dann gerne auf jeden Fall ein bisschen auf die eigenen Erfahrungen eingehen, was so besonders positiv herangetreten ist. Ansonsten ist das relativ freigelassen, was die Leute abgeben können.
Also den Fragebogen gewissenhaft ausfüllen und vor allem nicht für Menschen sprechen, die von anderen Diskriminierungen betroffen sind, sondern bei der eigenen Erfahrung bleiben. Ich würde den Weg jetzt gerne noch ein bisschen weiter mit dir durchspielen. Ich habe den Fragebogen ausgefüllt und meine Empfehlung abgeschickt. Die landet dann bei dir im Postfach. Wie geht's damit dann weiter? Braucht es eine bestimmte Anzahl an Empfehlungen, damit eine Praxis im Verzeichnis landet? Hältst du noch mal Rücksprache mit den empfohlenen Ärztinnen und Therapeutinnen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also wenn die Empfehlung bei mir landet, prüfe ich halt erstmal, ob diese Grundkriterien da sind. Das heißt, es wird nicht irgendwie alles angeklickt, es ist kein komplett werbender Text. Also da ein bisschen halt auf Wording zu schauen, wenn was geschrieben worden ist. Dann schaue ich natürlich anhand der Kontaktdaten, stimmen die überein, kann ich die halt im Internet wiederfinden? Also wenn ich es halt nicht irgendwie verifizieren kann, dass diese Person tatsächlich existiert, da verlasse ich mich schon sehr auf dem, was im Internet zu sehen ist. Genau, und dann schaue ich mir halt eben an, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt, auch seitens des Internets. Also wenn es jetzt irgendwie im schlimmsten Fall die Person irgendwie im Internet schon irgendwie 30 Ein-Sterne-Bewertungen hat und das irgendwie so sehr eindeutig ist, dass da irgendwas falsch läuft, da würde ich halt drauf aufhorchen. Ansonsten gibt es immer die Möglichkeit, das ist auch eine ganz freiwillige Sache, dass Leute einfach ihre E-Mail-Adresse hinterlassen für Rückfragen, was aber in den seltensten Fällen notwendig ist. Ansonsten würde diese erste Empfehlung auch ausreichen, dass die Platzierung auf QueerMatch stattfindet, wenn diese Kriterien alle erfüllt sind. Es gibt tatsächlich schon eine Handvoll Empfehlungen, die mehrfach empfohlen worden sind. Das wird dann halt auch sichtbar für Leute, die dann recherchieren, dass dann halt sozusagen so kleine Sterne dann sichtbar sind, wo dann steht so Anzahl an Empfehlungen. Und dann gibt es vielleicht so eine Handvoll an Ärztinnen, die bereits schon 3, 4, 5 Mal empfohlen worden sind. Und dann wird das ja auch nochmal deutlich.
Jetzt hast du gesagt, so werbende Texte machen dich erstmal skeptisch und die fallen dann eher raus. Wie ist das denn, wenn Ärztinnen und Therapeutinnen direkt auf QueerMed bzw. auf dich zukommen und sagen, hey, wir sind eine queerfreundliche oder diskriminierungssensible Praxis? Wie gehst du damit um? Werden solche Praxen auch aufgeführt oder braucht es auf jeden Fall die Empfehlung von Dritten?
Also wenn Praxen und Ärztinnen, TherapeutInnen selber auf mich zutreten und sagen so, hey, wir sind queerfreundlich und super toll, dann habe ich direkt von vornherein gesagt, so funktioniert das nicht. Weil es soll halt eben nicht diesen Eindruck erwirken, wie jetzt andere Portale im ärztlichen Bereich, wo ich halt eben aus eigener Erfahrung auch weiß, solange da Geld fließt, haben Ärzte und TherapeutInnen sehr viel Einfluss darauf, was da stehen darf und was verschwindet. Und das finde ich halt einfach nicht ehrlich und überhaupt nicht hilfreich, weil es natürlich in erster Linie darum geht, dass Ärztinnen weiterhin Geld verdienen. Deshalb sage ich denen dann immer gerne oft so, ja, danke für das Interesse. Ihr könnt gerne eure Patientinnen darauf aufmerksam machen, wenn ihr empfohlen werden möchtet, dass sie euch empfehlen sollen. Ich kann auch gerne kostenfreies Material zur Verfügung stellen. Und dann verweist man so auf so die paar Sachen, die Weiterbildungsmöglichkeiten, die man kennt, oder nochmal auf den Leitfaden oder den Blog, den es auf der Webseite gibt. Ja, und dann hat sich das.
www.kölncampus.com
www.kölncampus.com